Fleischer und Glashaus, die Stimmung ist getrübt. Warum? Weil wir haben gerade schon aufgenommen. Da waren 20 Minuten drin, 30 Minuten drin. Ein Feuerwerk, ein Punchline-Feuerwerk haben wir abgebrannt und dann festgestellt, dass die Aufnahme nicht lief. Deswegen gehen wir jetzt nochmal rein und berichten euch von dem einen oder anderen Thema, was bereits besprochen wurde.
Ja, also wir hatten ja echt schon gute Folgen und schlechtere Folgen, grandiose Folgen. Aber das ist uns bisher noch nie passiert. Wo sind wir? 142? Der SD-Kader hat es irgendwie nicht gemacht.
Scheiß drauf, wir gehen rein, wir schauen nicht nach hinten, wir schauen nach vorne. Fleischer und Glashaus, das Hornissennest für alles Konservative.
Die Bezeichnung habe ich ja bisher noch gar nicht gehört.
Ja, ich bin gespannt, mit welchem Thema du mich jetzt überraschst.
Naja, ich überlege mal, welches könnte ich, das Thema Recyclinghöfe zum Beispiel,
Ach, schau mal einer an.
hast
Waren
du
wir
da,
sogar eben gerade noch auf dem
eben gerade
Recyclinghof
waren wir auf
zusammen
dem
in
Recyclinghof
Hummelsbüttel.
und das war ein toller Recyclinghof, wie immer ein tolles Recyclinghof-Erlebnis.
Wie alle Recyclinghöfe in Hamburg, muss man ehrlich sagen, es ist so, dass da die Stimmung überragend ist.
Meinst du, das ist in ganz Deutschland so? Könnt ihr mal, wenn ihr jetzt nicht aus Hamburg kommt, sondern von woanders in
Wir haben ja auch
Deutschland.
jetzt nach der letzten Folge viele Zuhörerinnen und Zuhörer dazugewonnen, weil extrem gute Aufrufzahlen hatten wir.
Das ist jetzt noch smoother eingebracht, die Info, als bei der Aufnahme eben. Stark.
Deswegen meldet euch gerne mal und sagt, was eure Erfahrungen auf den Recyclinghöfen sind. Man kann auch bei Spotify kommentieren.
Ja, stimmt, genau. Alle Nicht-Hamburger und auch alle gerne alle HamburgerInnen einmal runter kommentieren. Vielleicht, was ist euer Lieblingsrecyclinghof? Wie ist eure Erfahrung da? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand jemals eine Recyclinghof-Erfahrung gemacht hat, die nicht 5 von 5 Sternen verdient.
Außer es ist dann selbstverschuldet. Also wenn jemand sich da richtig grob anstellt und da den aggressiv ankommt, zugekokst und den Mitarbeitern da mit der Eisenstange in die Fresse haut, so dann könnte es problematisch werden. Aber vorher sehe ich auch keine Möglichkeit, das schlecht zu finden.
Recyclinghof St. Pauli, Bewertung 1 von 5 Sternen. Ich kam auf 4,5 Gramm Koks um 8 Uhr morgens zum Recyclinghof und wollte eine,
Wollte
wenn.
Stress suchen.
Und wollte Stress suchen,
Ja,
genau.
ich hatte eine Eisenstange dabei und habe diese dazu, anstatt sie ordnungsgerecht zu entsorgen, dazu genutzt, dem unschuldigen Recyclinghof-Mitarbeiter in die Fresse zu
Die
schlagen.
Zähne auszuschlagen. Ja, das hat nicht für Begeisterung gesorgt, deswegen nur 1 von 5 Sterne.
Ja.
Ja.
Mali möchte nämlich Doku machen, ne? Recyclinghof-Doku, Feldstraße.
Ja. Zum Beispiel, also wäre jetzt so eine Recyclinghof-Doku, wäre schon mal auf jeden Fall ein Selbstläufer, glaube ich. Es gibt auch auf YouTube, habe ich schon mal geguckt, eine kurze in irgendwo im Ruhrpott, Bochum, glaube ich. Und die ist auch schon sehr gut. Sehr gute Doku, aber da gibt es halt noch mehr Potenzial. Das ist so ein Thema, so ein Doku-Thema wie Schrebergärten.
Wohlfühlthema
So ein
einfach.
einfach so ein Wohlfühlthema. Was auch einfach, ja, trotzdem einerseits ein Wohlfühlthema, andererseits auch interessant, so man denkt, so, was bringen die Leute da hin, ist sicherlich, das macht wahrscheinlich diesen Job. Wir haben uns ja eben schon mal gefragt, warum die Stimmung so gut ist auf dem Recyclinghof, aber es ist einfach dieses gewisse Spannungsverhältnis, man weiß nicht, was kommt. Es ist irgendwie immer ein bisschen was anderes, aber jetzt auch nicht zu spektakulär, ne? Es ist so
Das
alle,
richtige Maß.
es ist das richtige Maß an Spannung einfach.
Gerade für auch für Mitarbeitende, ne? Du hast zwar immer irgendwas zu tun, butscherst rum. Du kannst dir dann auch sagen, wenn jetzt wenig neue Kunden kommen, gehst du halt zu den zwei Kunden, die da sind und sagst, ja, wo kann ich helfen, wo kann ich mit rumwühlen, das kommt dahin, das kommt dahin. Wenn jetzt viele Kunden vorne am Schalter sind, dann machst du das halt nicht, machst du was anderes. Alles ist so diese alles muss nix, alles kann nix muss
Ja.
Attitüde. Dann sagst du hier mal so, Pi mal Daumen, 2 Kubikmeter davon, aber manchmal zahlt man so viel, manchmal zahlt man so viel. Es ist, man hat sehr viel Verantwortung oder man kriegt einen sehr großen Spielraum, wie man seinen eigenen Beruf ausüben kann und kann das machen, wo es einem Spaß macht. So stelle ich es mir zumindest vor, ne?
Und es gibt auch vielleicht diese Verbindung. zu diesem satisfying Content. Es gibt ja so, zum Beispiel auch, meistens im Reels oder Insta, TikTok-Format, diese satisfying Videos, wie irgendwie ein Rasen ganz akkurat geschnitten wird oder wie auch eben irgendwelche Sachen in der Müllpresse landen und so, und das nacheinander da kaputt gemacht werden, zerkleinert werden, und das haben diese Leute, die da arbeiten, natürlich den ganzen
Ja,
Tag.
Mann, das stimmt.
Das ist einfach, die haben den ganzen Tag einfach so diesen satisfying Content im Sinne von Müll, der verarbeitet wird.
Ja, voll. Und zwischendurch hast du immer ein nettes Pläuschen mit deinen Kollegen oder mit den Kunden, hast viel mit den Leuten zu tun, bist draußen an der frischen Luft. Jetzt hier Hummelsbüttel ist natürlich auch ein absoluter Hightech-Recyclinghof, ne? Ein Recyclinghof aus der Zukunft, der ist überdacht, der hat so eine Lagerhallenoptik. Da sind dann die ganzen Container aufgebaut. Und jetzt ist bisschen Hamburger Schmuddelwetter heute. Wir sind hin, haben schon gedacht, oha, nicht, dass die Leute schlecht gelaunt sind bei schlechtem Wetter. Aber Pustekuchen war überdacht. Ich glaube, selbst wenn sie draußen im Regen gestanden hätten, wären sie gut gelaunt gewesen. Aber so wurde es ihnen extra komfortabel gemacht.
Ja, es war echt toll. Mein Highlight bei dem Besuch war die Leichtverpackung. Hattest du jetzt nicht das Vergnügen, weil ich da nur eine Kleinigkeit hatte.
Ich
Da
hatte war für Hausmüll eingeteilt.
stimmt, da habe ich, kannst du ja gleich mal berichten, wie das war. Leichtmetall war ganz interessant, weil man da auf so eine Treppe, so 7 Meter hoch oder so eine kleine Treppe hoch, und das dann runterwerfen konnte. Das ist die Leichtverpackung, nicht Leichtmetall, die Leichtverpackung.
Sechser im Lotto ist ja beim Recyclinghof, wenn man was in eine laufende Presse reinwerfen kann, ne?
Ja, aber das hatte ich doch auch. Sperrmüll hatte ich.
Echt, war sie in Betrieb und man konnte es direkt in die Zermalmung geben.
Ja.
Das ist so geil, ne?
Das war, was habe ich da nochmal reingegangen? Eine Gardinenstange, glaube ich. Ja,
Ja.
so ein Rollo. Aber ich habe es mir ehrlich gesagt, weil es war heute auch schon Samstag. Mein Tipp ist da auch, wenn ihr zum Recyclinghof fahrt, nehmt euch ein bisschen Zeit mit. Am besten nicht Samstag machen, weil wir hatten eine kleine Autoschlange davor auch. Es war schon nicht von den Recyclinghof-Mitarbeitenden, sondern von den Kunden, hat man so ein gewissen Druck verspürt.
Bisschen, aber auch nicht schlimm,
Es
ne?
war auch vollkommen in Ordnung, muss man sagen, ne?
Dieses Hausmüll war halt in der zweiten Reihe, man war ein bisschen abseits. Ich fühlte mich nicht so dem ganzen Geschehen zugehörig,
Okay.
weil ich eben in dieser zweiten Schlange beim Hausmüll eingeteilt war und da hast du von dem ganzen Trubel natürlich nichts mitbekommen.
Ich finde auch so ein richtiger, der Hausmüll kostet ja auch, was
3,50 pro Beutel.
genau. Und das ist auch eigentlich nicht das, was ich mir unter, also ja, wobei ich wollte jetzt sagen, ist eigentlich das richtige Recyclinghof, was wirklich dahin gehört, ist umsonst, aber eigentlich eine Sache kostet immer. Ja, eigentlich ist das die Regel, glaube ich. Man hat mehrere, man kommt so mit drei verschiedenen Kategorien an und eine davon kostet. So
Ja,
ist,
eine
glaube ich,
kostet
das.
immer.
Hatte ich ja auch, ne, wie vor ein paar Tagen jetzt dieser Tage, aufgrund des Umzugs bin ich oft beim Recyclinghof, war ich beim anderen Recyclinghof, auch Top-Recyclinghof, wirklich besser geht's kaum, in Stalshoop. Und da hatte ich meine Duschkabine. Ja, und die hat dann gekostet.
Aber konntest du auch runterverhandeln, wie ich eben schon erfahren
Habe
durfte.
ich nicht
Aber
unterverhandelt,
haben
nee.
sie dir einen Special Deal,
Dann habe
Special
ich
Deal
den
gemacht?
Hausmüll gratis bekommen, ja. Aber Leute, das tut mir sehr leid, aber wir sind nicht nur der Podcast für euch, wir sind ja auch der Podcast für uns, für das Gespräch zwischen Florian und mir. Deswegen werde ich diese Geschichte jetzt nicht nochmal erzählen, obwohl sie sehr schön und stark war, aber müsst ihr
Was?
leider darauf
Müsst
verzichten.
ihr darauf verzichten, was aber auch grundsätzlich recycelt gehört, und zwar ungelesen, ist sie Uns Hamburg. Das ist das AfD-Hausmagazin/Zeitung, ein ganz ekelhaftes, rassistisches Blatt, was ihr vielleicht schon mal in eurem Hausflur habt liegen sehen. Ich hatte nämlich jetzt gerade vorgestern so einen ganzen Stapel von diesen Uns Hamburg-Heften und hab mir das Cover einmal angeschaut, es für ekelhaft befunden und dann in den Papiermüll geschmissen. Und zwar ist da drauf zu sehen, auf diesem Cover, eine so maximal rassistische Karikatur. Ich hatte dir das auch geschickt bei WhatsApp. Hinten ist so ein Karren, vorne ist ein Esel, der diesen Karren schleppt und der Esel verkörpert den Steuerzahler und ist völlig erschöpft und hat eine Träne im Auge und hinten auf diesem Karren sind dann also allgemein Ausländer zu sehen, Schwarze, Araber, Asiaten. Es geht da gar nicht jetzt konkret gegen irgendwelche Flüchtlinge, sondern allgemein gegen alle Ausländer, und die schmeißen fröhlich mit Geld. Und also die Message ist offensichtlich, dass die Ausländer faul irgendwie jetzt den auf der Tasche des oder aus der Tasche des Sozialstaats leben. Also zutiefst rassistisch. Und um diese Karikatur drumherum gab es insgesamt 4 Artikel, ein Grußwort von Dirk Noggemeier, dem AfD-Chef in Hamburg, und 3 Artikel, die da angeteased wurden und wohl dann weiter vertieft werden in diesem Heft. Und in allen ging es um Masseneinwanderung und Ausländerkriminalität. Also man schwingt ja schnell die Nazi-Keule, aber da ist der Vergleich zu dem Stürmer, was ja so ein antisemitisches Hetzblatt in der Nazi-Zeit war, von Julius Streicher heißt der Herausgeber damals, wo auch immer antisemitische Karikaturen auf dem Cover abgebildet wurden. Der Vergleich ist da wirklich valide, weil es genau das Gleiche ist eigentlich. Nur, dass jetzt hier nicht gegen Juden gehetzt wurde, sondern per se gegen Ausländer im Allgemeinen.
Ja, es ist dieser Tage leider aber auch in der außerhalb der AfD natürlich irgendwie beschleicht einen das Gefühl, dass immer mehr Tabus fallen.
Ja.
Die Stadtbild-Thematik ist natürlich auch, haben wir eben schon drüber gesprochen, dass wir beide irgendwie als nicht betroffene Menschen da irgendwie einen Moment für gebraucht haben, um wirklich zu begreifen, was das für eine Aussage ist, also wie schlimm diese Aussage ist,
ja,
wie da wirklich Menschen über einen Kamm geschert werden und nur ja aufgrund ihres Aussehens irgendwie in eine Schublade und vor allem als unpassend in irgendeinem Kontext nur durch ihre bloße Anwesenheit,
ja Mann,
schon irgendwie als nicht willkommen und als falsch, einfach als
und dann
fehlerhaft dargestellt werden.
Dann gleich auf der anderen Seite ist es ja so zynisch, sich dann zu beschweren, dass die Leute sich nicht richtig integrieren. Und auf der einen Seite sagt man ja hier, eure Anwesenheit stört uns schon per se mit so einer Aussage.
Ja.
Und dann aber so darzustellen, als wenn die Menschen sich nicht integrieren wollen. Also es ist sehr, sehr widerlich, auch in welche Richtung sich die CDU und Bundespolitik da entwickelt. Und was man mittlerweile sagen kann, ohne, es hat natürlich irgendwie für Empörung gesorgt, gab auch Demonstrationen in Berlin, gibt jetzt einen Song von Echo Fresh, Friedrich heißt der, könnt ihr euch gerne mal anhören. Aber es gibt auch viel Zustimmung davon, wenn man sich Bild-Zeitung anschaut, die machen dann Abstimmungen und reden mit Bürgermeistern, und da ist dann auch eher der Tenor, ja endlich sagt's mal einer und Friedrich Merz hat recht, und natürlich meint er nicht alle, aber man weiß doch, wie es gemeint ist, hin und her.
Letzte Woche war ja auch die Bundestagspräsidentin, auch CDU-Mitglied, Julia Glöckner bei Markus Lanz zu Gast im Interview. Hast du das gesehen eigentlich?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Und Julia Glöckner hat sich ja, also schon in ihrer ganzen Karriere schon unglaubliche Fehltritte geleistet, könnte man sagen.
Ja, ja,
schlimm. Also von ihrem Nestle, von Nestle sich bezahlen lassen, irgendwie, ich glaube, eine Lidl-Werbung hat sie auch mal gemacht mit Fleisch aus der schlechtesten Haltungsklasse als Umweltministerin, ungefähr so in der Art.
Ich hat sich auf jeden Fall dagegen geäußert, die Regenbogenfahne beim Reichstag aufzuhängen.
Genau, und jetzt zuletzt hatte sie News, das rechtsradikale Hetzportal mit der journalistischen Zeitung Taz verglichen.
Stimmt, ja, ja.
Was auch wirklich, also aus demokratischer Perspektive wahnsinnig ist. Und
ja.
Markus Lanz hat sie dann auf einen Ausschnitt festgenagelt, auf einen Videoschnipsel, den sie selbst auf Social Media geteilt hat. Da war ein Interview zu sehen von Friedrich Merz mit Dunja Hayadi auf ZDF, was bei Social Media unterschrieben wurde mit Friedrich Merz zerstört Dunja Hayadi. Hayali?
Hayali wäre mein Guess, aber ich schau mal nach. Dunja Hayali, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall hatte Julia Glöckner dieses Video geteilt
Ja, Hayali.
von Dunja Hayali und Friedrich Merz, wo drunter stand, Friedrich Merz zerstört Dunja Hayali, was natürlich ja Internetjargon ist, aber einfach auch einer, das ist, muss man ja sagen, das ist die dritthöchste Position in Deutschland, die Julia Glöckner innehat, ne,
Ja.
des Bundestagspräsidenten. Es gibt Bundespräsident, höchste Position Kanzler oder Kanzlerin und dann Bundestagspräsidentin, und die teilt ein Video einfach, wo drauf steht, Merz zerstört diese Journalistin. Man muss sagen, also Dunja Hayali hatte ja danach nochmal, also ist ja schon seit Jahren öfter, immer öfter in der Presse, weil sie Opfer von Drohungen und Anfeindungen geworden ist.
Ja.
Und auch in dem Fall war das so, und auch gleichzeitig plädiert Glöckner aber für einen Umgang, weniger spalten, mehr aufeinander zugehen. Und da hat Markus Lanz sie echt gut so drauf festgenagelt und sie nicht davonkommen lassen mit der Aussage, dass ihr es nur um das Video ging und dass das ja eigentlich alles seine Richtigkeit hätte. Sie sieht ihren Fehler nicht ein, genauso wie Merz einen Fehler nicht einsieht mit der Stadtbildaussage, aber
Das muss man auch heutzutage nicht mehr machen als Politiker. Früher war es so, dann musste man sich entschuldigen oder hat sich für irgendwas
nee,
entschuldigt.
nicht früh, das stimmt auch nicht, dass man das früher musste. Das machen Leute, die nicht rechtspopulistisch sind. Die entschuldigen
Die
sich.
entschuldigen sich
Robert
einfach.
Habeck entschuldigt sich mal.
Andrea Nahles oder so, die entschuldigen sich dann für Lappalien. Ja, aber es stimmt, wenn man von rechts kommt, dann entschuldigt man sich per se nicht.
Cem Özdemir, der ist doch mal zurückgetreten, weil er irgendwie seine Bonusmeilen eingesetzt hat für irgendwas. Er hat irgendwie beim Fliegen Bonusmeilen gesammelt, die er beruflich
Die hat er dann privat
gesammelt hat, die hat
genutzt.
er privat genutzt, sowas.
Ja,
Dafür ist
ist
er.
nicht sauber, ne? Sollte man nicht
Es
machen.
ist nicht
Passt auf mit
gut.
euren Meilen, ne?
Aber, also,
Ist schon eher eine Lappalie.
Jens Spahn, was hältst du davon? Das ist ein krasses Thema, wo ich bisschen.
Was wir auch noch nicht besprochen haben, jetzt kommt für mich auch was
Jetzt
Neues.
kommt für dich auch was Neues. Weiß ich nicht, ob du da drin steckst. Aber diese Woche ist ja der ehemalige französische Präsident.
5 Jahre Haft für
Nie,
Sarkozy.
ja, 5 Jahre Haft. Wobei man munkelt, dass er schon nach ein paar Monaten raus sein wird wieder. Aber
Hoffentlich.
es ist auf jeden Fall, bitte,
Schöne
das wäre
Grüße
so
an
schön,
Gérard Depardieu.
an Nicolas Sarkozy. Und da habe ich mich, es ging ja bei ihm, weswegen er jetzt in Knast muss, ist wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung, weil er Schmiergeld angenommen hat, beziehungsweise Wahlkampfspenden von dem ehemaligen libyschen Präsidenten
Gaddafi.
Gaddafi. Und genau, da hat er Wahlkampfspenden und dem davon irgendwelche Ehren versprochen, die ihm dann in Frankreich zuteil wurden oder werden sollten. Und dann habe ich mich mal mit dem einem engen Vertrauten von,
Von Gaddafi?
nee, von, der war sicherlich auch involviert, aber ein enger Vertrauter von Sarkozy, ich muss mal seinen Namen eben raussuchen, der Innenminister unter ihm war, das war Claude Guyon, ein hochrangiger französischer Beamter und ehemaliger Politiker, enger Vertrauter und Büro sowie Wahlkampfleiter von Nicolas Sarkozy,
Schöne Grüße.
dementsprechend als Wahlkampfleiter in diese ganze Sache auch involviert. Er ist nämlich, hat auch reichlich profitiert von diesem Schmiergeld, was bar in mehrere Millionen Euro wahrscheinlich, ja, müssten, ja, Euro, die bar nach Frankreich eingeführt wurden. Und natürlich die Behörden waren irgendwie alle involviert. Da gab es keine größeren Probleme. Und der Claude Guyon hat dann auch, ich glaube, mehrere Jahre nur mit Bargeld, vom Bargeld gelebt und hat auch eine Wohnung bar gekauft und insgesamt 900 Euro von seinem Konto abgehoben. Ich glaube, in 4 Jahren oder so. Und
Krass.
Ja, ist auch nicht der einzige Fall bei ihm, also gibt es mehrere. Er wurde auch schon zu Haft verurteilt, aber er ist jetzt schon über 80 und irgendwie wegen seines Gesundheitsstatus wurde das dann nicht vollzogen. Aber das ist auf jeden Fall ein Fall, kann ich sehr empfehlen, da mal bei Wikipedia einzutauchen.
Geil.
Das ist, da dachte ich zuerst so, okay, na gut, in Frankreich, es geht nochmal anders ab, aber
Da denke ich
an Jens Spahn und denke mir eigentlich.
Da kommen wir auch hin. Da musst du ein bisschen Geduld haben, dann sind wir auch da.
Es ist halt nicht mit Gaddafi. Ja, gut, es ist nicht mit Gaddafi, aber
wer weiß.
Dafür sind wir ja mit dem. Ist die AfD ja so ganz vorbildlich da drin, mit China und Russland da irgendwie auf Tuchfühlung zu gehen. Ja. Und das war nun mit Aserbaidschan, gab es auch diesen krassen Skandal, dass CSU-Politiker irgendwie.
Die haben da halt Gelder genommen.
Ja.
Ja. Und mit Maskendeals hatten die auch die CSU-Politiker Gelder genommen,
glaube ich. Ja, das ist ein Cem Özdemir-Zitat. Hab mir ein Interview mit ihm angehört. Er will ja jetzt Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden. Aber er ist als baden-württembergische Grüne, ist ja so ein bisschen im Clinch mit der Berliner Grünen. Sagt er auch ganz offen, er wird von der Berliner Grünen nicht supported.
Weil die auch, ich glaube, die müssen das so sagen, weil die Baden-Württemberger sind ja eher Konservative und die Grünen in Baden-Württemberg, das ist ja auch die Politik von Kretschmer da, die stellen sich so ein bisschen da, ja, wir heißen zwar die Grünen, aber macht euch mal keine Sorgen. Ja. Das ist so ein bisschen so deren Tenor, ne?
Ja, und er sagt, wir sind so ein bisschen wie die CSU. Wir sind so ein bisschen die CSU der Grünen hier in Baden-Württemberg.
Schön, toll.
Ja, das fand ich irgendwie ein gewagtes Zitat, obwohl er natürlich gegen Markus Söder auch ein bisschen austeilt, was ich auch ganz sympathisch finde, aber
ja.
Dieses Zitat hat mich dann doch eher fragend zurückgelassen.
Interessant. Ja, das ist, glaube ich, die sind ein bisschen konservativer unterwegs, die Grünen in Baden-Württemberg.
Ja.
In Hamburg allerdings auch, die waren ja auch gegen diesen Klimaentscheid, obwohl die Bundesgrünen dafür waren.
Echt?
Ja, die sind ja hier in der Regierung, die in der Bürgerschaft waren, die Linkspartei die einzige, die diesen Hamburger Zukunftsentscheid, wo es ja darum ging, die Klimaneutralität 5 Jahre früher zu erreichen.
Ist das Fegebank, ja?
Fegebank, ja, genau. Die ist ja auch.
Ah, die ist auch in der Regierung, ne?
Die ist in der Regierung, die müssen es halt dann umsetzen.
Bundesgrünen sind aktuell nicht in der Regierung.
Ja, dann kann man das natürlich leichter da mal mit supporten, das ganze Thema.
Ja.
Ich hatte eben noch eine kleine Serienidee versucht vorzustellen, bis uns dann auffiel, dass die Aufnahme nicht läuft. Es geht um eine Kurzserie, 4 Folgen, Work and Travel auf dem Walfangkoder, heißt, ist so der Arbeitstitel des Ganzen. Es sind nur grobe Skizzen, noch weit entfernt von dem Drehbuch.
Aber es wird eine Bewegtbildserie.
Bewegtbildserie, ja, wie so ein wie so vielleicht Wiki oder sowas, so ein Zeichentrick. Ich weiß nicht, ob unbedingt Anime, aber in jedem Fall Zeichentrick.
Okay, Wiki ist ja Anime, oder?
Würdest du sagen?
Das Original. Ich glaube, Wiki ist, glaube ich, Anime. Heidi ist ja auch ein Anime, ne, was man gar nicht so unbedingt zuordnet.
Echt? Aber wo fängt's an, wo hört's auf? Ist Bambi dann auch ein Anime?
Nee, Bambi ist.
Zeichentrick, aber Anime ist ja auch, ist nicht alles, für mich ist das Zeichentrick. Cartoon.
Heidi ist sogar, kommt ja aus Japan. Ja, Vicky und die starken Männer Anime.
Krass.
Also das Ursprüngliche, ne? Jetzt mittlerweile gibt es ja, das ist auch Produktionsland Deutschland, Japan. Originalsprache Japanisch. Und es gibt nur 3 Staffeln von dem Original-Vicky.
Krass. Ich habe es damals geschaut und geliebt.
Es wurde im Auftrag von ZDF und ORF als Anime in Japan produziert.
Geil, Mann. Ja, so werde ich es dann auch machen. Ich hatte mich noch nicht festgelegt, welche Form von Cartoon oder Zeichentrick ich das mache, aber das
wird dann. Du schickst zum Japaner. Ich glaube, es lag daran, dass die Japaner einfach diese Technik des Anime schon entwickelt hatten und diese Kunstform und dass dann die deutschen Produktionsfirmen oder europäischen gesagt haben, das möchten wir auch haben für unsere Kinderserien und da dann ihr Wiki und Heidi platziert haben.
Ja, spannend. Aber ich meine, die Disney konnte damals sowas auch, ne? Aber das war dann vielleicht die Alternative dazu.
Ja.
Jedenfalls geht es in dieser Serie um Work and Travel auf dem Walfangkutter. Und das sind jetzt so grobe Skizzen. 4 Folgen gibt es insgesamt, bisschen anekdotisch, so was, worum es da gehen könnte. Folge 1. Stuttgart, Sommer nach dem Abitur. Ihre Freundin von der Protagonistin, noch ohne Namen, brechen zum Work and Travel nach Australien auf. Sie ist traurig, dass sie nicht gefragt wurde. Aus Trotz überredet sie ihren Vater, ihr ebenfalls eine Reise zu ermöglichen. Koste es, was es wolle. Er nimmt eine Hypothek aufs Haus auf. Doch anstatt nach Australien zieht es sie aus Trotz auf die Färöerinseln auf einen Walfangkutter. Die Mutter ist entsetzt und appelliert an Moral und Tierliebe. Der Vater beschwichtigt: Lass sie gehen, die will was erleben, die will die Welt sehen. Ist so der Tenor von dem Vater. Das ist die erste Folge, spielt komplett noch in Stuttgart und dann sind sie noch am Überlegen, ob sie aufbricht. Zweite Folge dann radikaler Themenswitch. Grauer Himmel, aufgewühlte See. Angestrengt zerlegt sie an Deck eines Kutters Walfleisch gemeinsam mit ein paar rauen nordischen Seemännern. Wellen und Regen peitschen ihr um die Ohren. Die ganze Nacht liegt sie wach in einer winzigen Achtbettkajüte mit schnarchenden Seemännern und quietschenden Betten. Am nächsten Morgen ruft sie ihre Eltern an und tut so, als würde alles perfekt laufen. In Wirklichkeit machen ihr die Umstände aber schwer zu schaffen. Nach dem Telefonat wird ihr übel und sie kotzt in einen Eimer. Folge 3, es spitzt sich dann natürlich immer weiter zu, Folge für Folge, ne? Folge 3, die nordischen Seemänner schießen mit Harpunen auf einen Wal. Sie kommt dazu und zögert etwas, greift dann aber auch zur Harpune und trifft beim ersten Schuss. Der Wal bäumt sich auf, das Meer färbt sich rot. Sie zieht am Seil und hievt den Wal an Bord, Seite an Seite mit den Seemännern. Später verliert einer von ihnen ein Bein an Thrombose, ein anderer stirbt an Skorbut. Sie wird von den Seemännern in einer fremden Sprache angeschrien und dazu aufgefordert, die Leiche über Bord zu werfen. Eingeschüchtert folgt sie den Anweisungen. Folge 4. Ein Sturm zieht auf, Wellen wie Berge. Ein Wal rammt den Kutter und das Bug wird zerberstet. Nur sie und ein verletzter Seemann schaffen es noch ins Rettungsboot. Tage treiben sie über das Meer, bis der letzte nordische Seemann seinen Verletzungen erliegt. Sie sitzt regungslos im Schneidersitz da, das Meer still, Sonnenuntergang. Dann beugt sie sich über den Toten und beißt in sein Bein wie in eine Hähnchenkeule. Gedankenverloren kaut sie ein Stück von seinem Schenkel. Die Perspektive entfernt sich, bis sie nur noch ein Punkt am Horizont ist. So fadet das dann aus am Ende.
Ja, das finde ich jetzt, hat Potenzial, auf jeden Fall. Aber, also, das Ende ist jetzt noch so ein bisschen zu artsy. Also, das, glaube ich, muss noch im Sinne der Popkultur, in der aktuellen Serienkultur, muss da noch ein Cliffhanger. Das muss weitergehen. Das kann jetzt nicht einfach so ausfaden.
Das habe ich nämlich auch gedacht, das könnte dann halt auch so eine hundertteilige Serie sein. Und ihr passiert halt auch ganz, ganz viel andere Sachen, aber der Titel bleibt halt Work and Travel auf dem Walfangkutter, weil es halt damit losgeht, die ersten 4 Folgen. Und dann die nächste Folge, sie ist wieder zu Hause und gaukelt dann ihren Freunden und ihren Eltern vor, dass alles irgendwie ganz, ganz super war und hat dann aber immer noch diese Flashbacks, wie sie dann den kompletten Mann verspeist hat und irgendwie dann irgendwo gestrandet ist und so. Und dann ist ja vielleicht ihre nächste Mission völlig woanders und dann ist sie immer unterwegs und erlebt ganz unterschiedliche Sachen, weißt
Es ist ganz interessant, jetzt für mein Empfinden, für meine Wahrnehmung, weil du sagst, sie musste ihren Freunden vorspielen, dass es schön war für sie, dass es ein positives Erlebnis war, weil klar, sie hatte ihre Schwierigkeiten zwischendurch. Aber ich habe in deiner Erzählung jetzt so wahrgenommen, dass sie doch am Ende ganz zufrieden war, eigentlich mit dem ganzen Ding. Und dass es doch irgendwie ein Happy End trotzdem war. Aber
Ja,
gar nicht, also habe
ich
ich
glaube,
jetzt.
sie belügt sich auch selber da ein bisschen mit,
Ja.
weil sie hatte schon ihre Schwierigkeiten. Das ist ja auch
Sie
eine Situation, die bist du ja nicht gewohnt, wenn du aus der heilen Welt kommst, aus Stuttgart, da dein Abi gemacht hast und so, ne?
ja. Ja, schöne Serie, ne, würde ich gerne, vielleicht dann auch noch mehr Abenteuer auf dem See, könnte ich mir, oder dass sie dann wieder rausgeht und noch,
Kriegst du die Sehnsucht und sie zieht's wieder raus aufs Meer.
Work and Travel auf dem Haifisch, nee,
Walfangkutter.
Walfangkutter.
Ja, Mann.
Finde ich gut.
Wird bald released. Ansonsten hätte ich Game Reviews mal. Haben wir noch gar nicht gemacht, aber ich habe ja jetzt eine Switch 2 in meinem Besitz seit ungefähr einem Monat und habe bisher 3 Spiele gespielt. Und da würde ich euch das gerne einmal kurze Rezension zugeben.
Gerne.
Und zwar Mario Kart World war auch der Release-Titel für die Switch 2. Gebe ich insgesamt 4 von 10 Punkten. Grundsätzlich ist Mario Kart eine Sache, die mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Insbesondere die GameCube-Version damals haben wir ja auch in unserer WG ohne Ende rauf und runter gezockt. Jetzt in Mario Kart World versuchen sie aus diesem Mario Kart-Ding wie der Name schon sagt, so ein Open-World-Experience zu machen. Du kannst zwischen den Strecken hin und her fahren und kannst dann auf den Wegen allerlei Missionen zu erledigen und Herausforderungen dich stellen. Das gelingt meines Erachtens bedingt, weil irgendwie habe ich da nicht so Bock auf diese Singleplayer-Sachen. Mario Kart, das lebt davon, dass man mit Kumpels vor der Couch sitzt und gemeinsam gegeneinander zockt.
Vor der Couch?
Ja, vor der Couch, auf der Couch, hinter der Couch, unter der Couch, wo auch immer man sich platzieren möchte. Und dieser Multiplayer-Modus, der schwächelt ein bisschen, weil du fährst keine Runden mehr auf den meisten Strecken, sondern du fährst so Checkpoints ab. Und dadurch werden die Strecken für meinen Geschmack etwas beliebiger. Ich find's geil, immer die gleichen Routen zu fahren, zu checken, okay, wo sind irgendwelche coolen Abkürzungen, wo kann man sich noch verbessern und so. Und das geht verloren. Man kann da trotzdem Spaß haben und sich einen guten Abend mitmachen, aber für mich war das ein bisschen enttäuschend.
Ja, also es ist auf jeden Fall weitaus schlechter als das GameCube-Spiel.
Ja. Dann habe ich als zweites gespielt Zelda Breath of the Wild. Glaube ich, ein Remake von einem älteren Zelda, also die Story ist schon bekannt und jetzt haben sie das nochmal grafisch schick gemacht, gebe ich 10 von 10 Punkten. Absolut überragendes Open-World-Fantasy-Adventure. Du ziehst also mit Link los und erkundest eine schier unendliche Welt gefühlt von Vulkanlandschaften, Wasserlandschaften, blühende Landschaften, richtige Mischung aus Rätseln und kämpfen. Die Städte sind mit so viel Liebe gemacht, die Grafik ist so geil, die Dialoge sind gut.
Auf Deutsch oder Englisch?
Oh, ich hab's auf Englisch. Vielleicht kannst du auf Deutsch spielen, meins ist auf Englisch. Und es ist einfach in jeder Hinsicht perfekt, man hat so viel Spaß zu spielen. Du hast immer schier unendlich viele Möglichkeiten. Bei vielen Spielen sind ja so sehr guided, dass du quasi Mainquest nach Mainquest abarbeitest. Bei Zelda kannst du komplett selber entscheiden, was du wann wie machst. Du bewegst dich in dieser offenen Welt. Und auch wie du die Kämpfe gestaltest, ob du jetzt jemand bist, der sich eher hinter den Büschen versteckt und mit dem Bogen ballert, oder ob du in Nahkampf gehst. Es gibt immer 1000 Möglichkeiten, zum Erfolg zu kommen, ohne dass das Spiel jetzt zu komplex ist. Und man fühlt sich wirklich als Teil dieser Welt. Also es ist absolut grandios. Kann ich empfehlen, das zu zocken, wenn ihr eine Switch 2 habt, läuft vielleicht auch auf der normalen Switch. Dann habe ich jetzt angefangen zu zocken, Pokémon Z&A, letzte Woche rausgekommen, neue Pokémon-Edition, gebe ich 7 von 10 Punkten. Ich bin absoluter Pokémon-Fan so und ich habe auch riesigen Spaß, dieses Spiel zu spielen. Die Kämpfe sind sensationell, diese ganze Kampfmechanik ist sehr geil. Man kämpft mittlerweile in Realtime, auf alten Pokémon-Editionen war es ja immer so, du wählst vorher eine Attacke aus, dann macht dein Pokémon die Attacke. Dann wählt der Gegner eine Attacke aus, dann macht der Gegner eine Attacke so. Und jetzt passiert das aber alles in Realtime. Das heißt, du musst auch ausweichen, du musst das richtige Timing haben, wann du die Attacken machst. Und das ist alles schon richtig geil. Und ich habe da, wie gesagt, viel Spaß dran, das zu spielen. Die Story ist ein bisschen flach, also die Dialoge braucht man sich eigentlich nicht zu geben. Es gibt leider gar kein Voice-Over, also du musst die ganze Zeit Textboxen lesen mit Plot, der relativ langweilig ist. Und was ich schade finde, dass alles in einer Stadt spielt. Sie haben so eine City, die Paris nachempfunden ist, mit so einem Eiffel Tower-ähnlichen Gebäude in der Mitte, das alles überragt und wo wahrscheinlich dann am Ende der Story die finalen Kämpfe stattfinden. Aber was, finde ich, immer ein großer Teil von Pokémon-Spielen war, dass du auch losgezogen bist und eine Welt erkundet hast, durch Höhlen durchgegangen bist, durch Unterwelten, auf dem Rücken von irgendeinem Pokémon auf eine Insel gesurft bist und so. Das fällt alles weg, dadurch, dass halt alles jetzt in dieser einen Stadt stattfindet. Nichtsdestotrotz bin ich da jetzt 7 Stunden drin, Spielzeit, und es macht mir immer noch viel Freude und werde ich auf jeden Fall auch durchzocken, also kann ich durchaus auch empfehlen.
Ist dieses Textbox dass es in Textboxen steht, nur der Inhalt. Es ist nicht auch so Pokémon-mäßig.
Ja, immer so gewesen bei Pokémon, ja. Und das ist aber, das ist, finde ich, nicht mehr so zeitgemäß, weil früher, als ich ein Kind war und dann rote Edition und silberne Edition und so gezockt habe, da hat mich das gar nicht gestört, aber ich habe die dann später nochmal wieder neu gespielt und dieses Textboxen lesen, das heutzutage ist man irgendwie gewöhnt, dass es schneller vorangeht. Und Textboxen klicken ist irgendwie, finde ich, nicht mehr, einfach nicht mehr so zeitgemäß. Und ich glaube, es wäre besser, wenn sie das synchronisieren würden.
Ja, ich finde, es ist irgendwie schwer für mich vorstellbar, wenn du sagst, du erkundest deine Welt und ja, hast so ein Gefühl von dieser Umgebung, in der du bist. So zum Beispiel bei GTA San Andreas, da kann ich das so für mich nachvollziehen, also ja. Zum Beispiel, weil ich das viel gespielt habe. Eins der wenigen Computerspiele eigentlich, was ich so richtig durchgezockt habe, sogar mehrfach, und wo ich so Ahnung von habe, sage ich jetzt mal. Da kann ich das natürlich, ich kenne die Städte, ich kenne die Verbindungen und kenne da die Orte, weiß, wo was passiert und was so die Orte ausmacht. Aber es ist schon irgendwie schwer für mich vorstellbar, dass ich das in so einem Gameboy-Spiel irgendwie auf so, gerade bei den alten Pokémon in schlechter Grafik, und dass man so eigentlich nur so ein paar Pixel da rumlaufen sieht, aber dass man trotzdem, dass das trotzdem im Kopf diese Welt kreiert eigentlich. So
ja.
Aber es ist so, ne?
Ja, ist so.
Das auf ist, jeden Fall. Das ist schon eine starke Qualität, ne?
Ja, war auch, also diese wirklich rote, die ersten Mal rot und blau sind natürlich schon sehr oldschool, aber dann ab Silber und Gold insbesondere, diese Spiele sind so krass, man hat diesen, für mich sind natürlich auch Kindheitserinnerungen ein Stück weit, aber diese Welt, die sie da gebaut haben, das ist schon sehr unique und sehr krass. Und auch mit mehr Story, du hattest immer Team Rocket als Antagonisten, so, wo es dann am Ende die finalen Kämpfe
gab. Gibt's nicht mehr jetzt beim Neuen?
Bisher gibt's keine bösen Gegenspieler oder so im Plot.
Nur so, man zockt so zum Spaß einfach?
Nee, du hast quasi, du nimmst an so einem Battle-Turnier teil und immer...
Ja, so als Sport.
Ist als Sport. Und du musst halt quasi Rank A erreichen. Du startest auf Rank Z. Und du kannst dich dann quasi für die nächsten... Kannst irgendwie so Credits sammeln, um dich für den nächsten Kampf zu qualifizieren. Und dann gewinnst du halt auf Z und dann bist du X und dann bist du Y und dann bist du irgendwann, wenn du den finalen Kampf gewinnst, bist du Rank A. Das ist aber auch eigentlich schon die Story. So. Also es ist nicht so... Ja, Story ist flach, muss man sagen.
Ja. Ich habe generell, was Computerspiele angeht, irgendwie... Ja, früher hatte ich eine PlayStation und habe da auch... GTA gezockt, Driver habe ich gezockt und dann GTA San Andreas war danach so das eigentlich das einzige Spiel, wo ich so richtig into it war. Außer die Spiele, die wir so Multiplayer, Mario Kart, Worms.
Und Digga, wir haben Resident Evil, Biohazard auf der fucking mit der 3D-Brille
gezockt. Das war auch richtig krass. Aber es ist, wie viele Stunden ist das? Das ist ja 5 Stunden oder
so. Ja, das war nicht so aufwendig. Cool,
aber also wirklich eins... der mit der 360-Grad-Brille ein krasses Experience, einfach so überhaupt, weil man ja wirklich in der Welt drin war.
Ich weiß noch, also irgendwann gewöhnt man sich dran, ja, aber dieses Horrorszenario, ich weiß noch, wie wir am Anfang manchmal die Brille einfach runtergenommen haben, so weil es einfach zu shocking war.
Das war schon krass. Nee, aber diese Begeisterung für Computerspiele... das finde ich schon, also ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob ich da jemals wieder nochmal so eine, das entwickeln werde oder mir die Zeit dafür nehmen. Ja. Eigentlich ist es das.
Es ist die Zeit nehmen, auf jeden Fall, weil es halt irgendwie zeitintensiv ist, die Zeit muss man für irgendwo anders nehmen, das ist vielleicht dann die Zeit, wo man bei mir, die ich dann irgendwie auf YouTube hängen würde oder, weiß ich nicht, jetzt läuft Seven vs. Wild, das habe ich mir die letzten Jahre immer angeschaut, jetzt aktuell bin ich da nicht so drin. Ich habe Spaß, ich habe auch PlayStation, ja auch die aktuellste PlayStation, was ist das, 5 oder glaube ich?
Ja.
Da habe ich, die habe ich auch schon seit 3 Jahren oder so, ich habe da nur God of War ist das Einzige, was ich richtig durchgesuchtet habe und was ich richtig geil
fand. Hast du auch komplett gespielt?
Ja, das habe ich komplett gespielt. Überragendes Spiel. Aber dann habe ich auch über die Zeit viel angefangen und bei vielen Sachen nach dem ersten Mal öffnen die Lust verloren. Eigentlich bei allem anderen, außer God of War, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt aber diese Switch, das ist schon mal geil, weil Nintendo ist noch mal, hat irgendwie nochmal einen anderen Touch, ein bisschen mehr so diesen Comic-Look. Ja, eigentlich habe ich mir das geholt, weil ich dachte, es ist geil für Multiplayer-Games, weil PS5 ist halt nicht so, hat nicht so diese Multiplayer-Klassiker wie so ein Mario Kart oder Mario Party oder so.
Mhm.
Aber jetzt spiele ich trotzdem Singleplayer-Story-Sachen, wie insbesondere Zelda und Pokémon.
Ja. Ja, Nintendo ist ja gerade auch oder wahrscheinlich auch schon seit längerem sehr in der Kritik, ne, als Unternehmen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was sind da die ein Punkt, der mir jetzt gerade nur in den Kopf kommt, ist, dass da irgendwelche Fans ganz aufwendig Remakes gemacht haben, unter anderem irgendwelche eigenen Pokémon-Spiele gebaut haben, die aber Nintendo dann so ganz rigoros hat sperren lassen und löschen lassen.
Ja.
Was sehr schlecht ankam.
Ja, so ein bisschen geldgierig werden sie auch häufig dargestellt.
Ja.
Es gibt ja auch zum Beispiel gar keine, also die Spiele sind immer teuer, ne? Es gibt keine Discounts, du kriegst nie irgendwelche Rabatte. Bei PlayStation hast du ja schon immer dann irgendwelche Aktionsmonate und dann guckst du im PlayStation Store nach Angeboten und dann kriegst du immer irgendwelche guten Spiele sehr stark rabattiert, die dann vielleicht schon ein Jahr alt sind oder so.
Ja.
Bei Nintendo zahlst du eigentlich immer für alles Vollpreis.
Und wie war das nochmal? Sony wollte früher mit Nintendo zusammenarbeiten und Nintendo hat abgelehnt und dadurch entstand die PlayStation. So war es, glaube ich.
Kann sein, ja.
Ja.
Gut, dass es beides gibt. Also PlayStation und Xbox sind natürlich eher diejenigen, die sich, wo man auf eins von beiden verzichten könnte, aber Nintendo hat ja schon nochmal eine sehr große Sonderstellung. Und die Konsole ist natürlich auch geil, dass du sie portable wie so eine PSP damals in der Bahn mitnehmen kannst, dass du sie am Fernseher spielen kannst und so. Das ist schon auch sehr unique.
Ja, was sie halt, ja, sie müssen irgendwie das auch weiterentwickeln, aber was so bei den großen Multiplayer-Klassikern Smash Bros. Und Mario Kart, da haben sie halt bei der GameCube einfach schon das perfekte Spiel gehabt.
Ja.
Da ging es danach so bergab.
Ja.
Also auch auf der Wii oder auch dieses, wie heißt das, Smash Bros., was dann auf Switch, Switch kam. Ich weiß gar nicht mehr, wie die
Weiß ich auch nicht mehr.
Auf jeden Fall kann man auch spielen. Ist okay. Aber auf der GameCube war es einfach perfekt schon.
Mhm. Was ich finde, aus diesen 2D-Fighting-Szenarien haben wir jetzt auch mal letztens zusammen gezockt. Mortal Kombat ist auch geil. So. Aus der, ist halt so eigentlich ähnliche Spielmechanik, nur dass du, glaube ich, maximal zu zweit kämpfen kannst und es halt maximal brutal ist. Also ich kenne kein anderes Spiel, was so brutal ist und wo so gemetzelt wird und Blut und Köpfe und Gedärme durch die Gegend fliegen. Aber die Spielidee ist eigentlich ähnlich wie bei Tekken oder bei Smash Bros. Und macht auch Bock.
Ja. Hast du schon mal was winterfest gemacht?
Gute Frage. Würde ich gerne mal. Irgendwie was, wie macht man denn Sachen winterfest? So ein Auto, ne? Irgendwie dann packst du, wenn du du hast so einen alten Porsche Oldtimer wie Miggy Beisenherz, den du in Dortmund bei Chico, dem Lotto-Millionär, in der Garage parkst.
Hat er ihn vielleicht deswegen, um ihn winterfest
zu machen. Und dann hast du wahrscheinlich irgendwie so eine Heizdecke, die du irgendwie unter die Scheibenwischer klemmst und für die Räder, so stell ich mir winterfest machen vor, oder?
Oder ein Garten.
Ein Garten, ja, wahrscheinlich auch, ne? Ein Teich, Gartenteich.
Stimmt.
Ja, die Pumpe, doch, so Teichpumpe. Sowas habe ich, glaube ich, schon mal abgebaut.
Ja. Ja. Also mir fällt jetzt nichts ein, wo ich schon mal was winterfest gemacht hätte. Würde ich aber eigentlich auch gerne mal machen.
Ja, das sind ja jetzt, wir sind natürlich auch beide jetzt keine Spezies, die jetzt proaktiv Winterschlaf hält, ne?
Ja,
wenn jetzt zum Beispiel
Wir beide nicht.
Jetzt habe ich zum Beispiel einen Igel gesehen letztens und es wird jetzt schon fröstlich, ne? Und für die Igel ist jetzt natürlich die Saison, wo du dich vorbereiten musst, ne? Da machst du dich selber winterfest. Nämlich du musst dich nochmal fett fressen, du musst alles, was du an Nahrung Das ist eine total stressige Jahreszeit für die, ne? Die müssen sich fett fressen, die müssen gucken, wo ist jetzt meine Höhle, wo ich mich jetzt die nächsten Monate einmuggel. Verabschiedest du dich vielleicht noch von deinen ganzen Freunden, snackst dir noch die letzten Ameisen weg und dann musst du gucken, wo du bleibst, die verbleibenden Monate.
Ja, ich habe gedacht, dass dieses Winterfest machen, das ist auch, wir leben ja in einer Generation, wo dieses Erwachsenwerden rückt immer weiter nach hinten. Irgendwie, man hält sich noch alles offen, man wird nicht richtig sesshaft. Und ja, dementsprechend, es ist eigentlich etwas Winterfest machen, wie ein Garten, wie irgendwie ein Auto, an das man sich, diese materiellen Werte, an die man sich bindet. Da macht man Sachen winterfest.
Ja, das stimmt.
Deswegen, für mich ist es so ein, so etwas einfach sehr Erwachsenes, was bei uns bisher noch ausgeblieben ist, irgendwie in gewisser Weise.
Ja,
Deswegen,
was du,
vielleicht.
glaube ich, was man auch sehr gut winterfest machen kann, ist so ein Schrebergartenhaus, oder? Das muss man auch winterfest machen.
Wahrscheinlich, ja, das sind so Garten und. Eigentlich insbesondere gar im Garten wird winterfest gemacht.
Ja.
Und das ist der Oldtimer wahrscheinlich. Aber leider beides. Gibt es noch was, was man winterfest machen
Schreibt es
muss?
in die Kommentare bei Spotify oder auch bei Instagram,
Ah,
aber.
stimmt. In der gelöschten Version hatten wir auch so einen geilen Call to Action.
Ja, Digga, ihr habt einiges verpasst, aber wir beide waren live dabei.
Ja, auch so geile Jokes. Grandios. Grandiose Jokes, wie du die Nachrichten. Nee, nicht die Nachrichten, die Talkshow-Momente noch abrufen kannst, wirklich. Aus 150 Jahren deutscher Fernsehgeschichte hat Florian wirklich die, kann er aus dem Stegreif die Top 20 größten Talkshow-Momente runter
Nachsprechen.
nachsprechen, wirklich auch so, auch unvorbereitet. Das ist wirklich großartig gewesen, was hier in dem ersten Take passiert ist. Ja.
Aber wir können es jetzt nicht nochmal rekonstruieren. Wir müssen uns einfach glauben.
Oder auch nicht. Alles klar, dann schreibt euch doch mal rein hinter die Ohren oder in die Spotify-Kommentare, was ihr diese Woche so alles winterfest macht, im Gegensatz zu uns. Denn wir bleiben sonnig im Herzen und auch so lassen wir unsere Schrebergärten über den Winter komplett verwahrlosen oder
Verwahrlosen.
so immer.
Ja, wir setzen vielleicht eine Woche aus, müssen
Oder
gucken.
kommen Montag vielleicht.
Vielleicht kommen wir einen Tag verspätet. Mal gucken, aber wir werden euch weiterhin mit gutem Content
Und
begeistern.
ihr könnt auch auf Instagram gucken, da halten wir euch vielleicht dann auf dem Laufenden, wenn wir nicht Sonntag kommen. Vielleicht aber auch nicht, das ist dieses Spannende, dieses Spannungsfeld. Weil Fleischer und Glashaus hören ist auch wie eine gute Schicht auf dem Recyclinghof.
Ja, Mann, genau. Man weiß nie genau, was passiert,
Aber
aber man weiß, es wird immer gut.
so, also, bis dann.
Bis dann.